Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Wenn der Hörer eine 40-jährige Kindergärtnerin aus Bramfeld ist, könnte es sein.
Wieso?
Ich glaube, dass so ein Toyota IQ, der wird, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Der Fahrer oder die Fahrerin sind nicht besonders fancy, glaube ich.
Moin zusammen, hier sind Steffi und Micha mit unserer kleinen Audiokolumne Resonanz und Replik. Heute geht es wieder um einen Podcast, den zumindest einer von uns beiden hört. Und zwar geht es um den Podcast Future Classics, dabei um die Episode, die sich dem wunderbaren Toyota IQ widmet, vom 20. Februar diesen Jahres.
Ja, moin auch von mir. Hier ist Steffi. Falls ihr Future Classics noch nie gehört habt, also der Titel Toyota lässt schon ahnen, in welche Richtung es geht. Es ist nämlich für Menschen wie mich, die das nicht wissen und nicht hören, ein Autopodcast. Und ich kann jetzt schon verraten, dies ist ein Liebesdienst.
Also das ist nicht nur ein Autopodcast, sondern das ist ein Podcast, der sich damit beschäftigt, welche Fahrzeuge so aus den letzten 10 bis 15 Jahren Bauzeit, würde ich mal so grob sagen, das Format haben, ein zukünftiger Klassiker zu werden. Also nicht nur irgendwie einen Oldtimer-Status zu erlangen durch Zeitablauf, sondern ein Auto, wo man dann sagen wird bei einer Oldtimer-Show, oh wow, stimmt, das gab's ja auch mal, tolles Fahrzeug. Und in dem Podcast jede Woche wird ein anderes Auto, ich sag mal, porträtiert. Der Podcast läuft etwa seit Ende letzten Jahres, Pi mal Daumen. Und für mich ist das ein Podcast, der mich wunderbar ablenkt, weil es um etwas geht, was in meinem Alltag eine Rolle spielt, aus privatem, damit beschäftige ich mich gerne, aber was mich wegbringt von Alltagsstress, von beruflichen Themen und auch von vielleicht schlechten Gedanken, wenn man irgendwie einen Politikpodcast gehört hat, Zeitungen gelesen hat, Medien konsumiert hat, einfach das Weltgeschehen und den ganzen Wahnsinn, wo alle irgendwie am Rad drehen und ständig irgendwelche Eilmeldungen kommen, dann ist das so ein schönes kleines Nischenthema für mich. Und damit ist auch klar, wer von uns beiden diesen Podcast hört, nämlich ich. Und da schon mal liebe Grüße an die drei Moderatoren dieses Podcasts, die genau wie wir auch in Hamburg leben.
Ja, und ich sag mal, für mich ist es Neuland. Und es war nicht zu überhören, Michas Idee, dass wir diesen Podcast besprechen. Ich war auch erst ein bisschen irritiert, wo ich sagte, wieso soll ich was zu einem Autopodcast sagen? Ich höre das gar nicht und kenne mich noch weniger aus. Das muss man ja auch dazu sagen, weil Michael ist durchaus im Thema drin. Aber er wies darauf hin, dass es einen Bezug zu mir gibt in diesem Podcast oder dass ich vielleicht einen Bezug herstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, ich höre da mal rein.
Also in der Episode, die wir heute besprechen, geht es um den Toyota IQ. Steffi, was verbindest du denn mit dem Toyota IQ?
Es ist mein Auto. Ich fahre dieses Auto seit 11 Jahren, haben wir, glaube ich, jetzt ausgerechnet, ne? Ein süßes, kleines City-Auto, ein rollender Quadratmeter für Leute, die den Wagen nicht kennen, und es ist gar nicht so selten. Er ist ein bisschen größer als ein Smart, aber viel geiler. Muss ich leider so sagen. Und damit richte ich auch schon mal meine herzliche Grüße an den Podcast Future Classics, die vermuten, dass 40-jährige Erzieherinnen aus Hamburg-Bramfeld den fahren. Da bin ich.
Genau, hier kommt die Resonanz, wenn auch mit ein bisschen Verspätung.
Und etwas Replik. Werde den Teil jetzt erzählen, weil das ist so das bisschen, was ich dazu sagen kann. Vom 20. Februar 2024. Das heißt, schon ein paar Monate her, aber so singulär in der Thematik und auch nicht zwingend tagesaktuell, dass er immer noch besprechbar ist.
Ich habe mich erstmal gefreut, dass das Auto besprochen wird, wo ich dachte, ja, Future Classic finde ich gut. Leider bei unserem Alltagseinsatz wird also nicht so geschont, wie man vielleicht ein Future Classic schonen sollte, spricht aber erstmal für mich fürs Auto. Kurz für einen Hintergrund, der Podcast wird von drei Hosts moderiert. Der eine Host ist der Jens Seltrecht, das ist ein in der Szene bekannter Oldtimer-Händler, der die Garage 11 betreibt. Er hat in Corona-Zeiten angefangen, auf Initiative von Frank Otero Molanis einen Podcast rauszubringen. Den nennen sie 2 aus 11. Da labern die Jungs einfach jede Woche über Autos. Und das sind halt echte Car Guys. Die haben eine gewisse Markenaffinität. Der Frank arbeitet in Mercedes-Niederlassungen seit über 20 Jahren, hat also dementsprechend eine hohe Affinität zu Mercedes. Aber auch zu anderen deutschen Markenprodukten, der einen spanischen Background hat, fließt auch immer viel ein, wie Autos da irgendwie gesehen werden, und sind beides Originale und Typen. Mhm. Und der dritte in der Runde ist der Carsten Arndt. Der ist für mich bekannt geworden und zur festen Größe durch seinen Podcast Alte Schule. Und da interviewt er Größen aus der Autoindustrie. Also es geht um die vermeintlich goldene Zeit des Automobils, und es geht um Rennfahrer werden interviewt, Ingenieure, Entwickler, alles Mögliche an Leuten, die mit dem Automobilbau vor allem in Deutschland sich beschäftigt haben, beziehungsweise mit dem Motorsport. Ist super spannend, weil er immer wieder Leute interviewt, die schon betagter sind und die aber eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Und die drei kennen sich halt und die besprechen da Mercedes Porsche, aber eben auch ein VW Lupo, beziehungsweise die 3-Liter-Variante davon, auch mal ein Cadillac oder keine Ahnung. Und sie besprechen eben in einer Folge auch dein Auto. Wie hat dir denn der Podcast gefallen?
Ja, also da ich ja jetzt total themenfremd bin, ich bin ja echt nur Konsumentin und keine Expertin, die sagen auch Sachen, die ich nicht verstehe, ne, weil ich den Kontext nicht kenne und nicht so viel Ahnung habe, kam aber dann relativ schnell rein. Also natürlich vergleichen sie mein Auto immer wieder mit dem Smart, und jeder kennt den Smart, und ich bin auch, ich sag mal, leihweise viel Smart gefahren, nämlich mit Car2Go, einem Share-Auto, das es zuhauf in Hamburg damals gab. Und so habe ich einige Sachen, die sie kommentiert haben über den Smart und auch dann immer wieder den Vergleich zu meinem Auto ziehen, verstanden. An manchen Stellen wurde es dann auch richtig launig. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich auch Spaß empfinden kann bei so einem Autothema. Ja, also summa summarum hatte ich dann am Ende des Podcasts Lust, daraufhin einen zu machen mit dir. Also dein Vorschlag, am Anfang war es mehr ein Liebesdienst, aber jetzt dachte ich, okay, jetzt habe ich auch Bock.
Finde ich super. Vor allen Dingen, weil ich, als ich den Podcast gehört habe, dachte, boah, jetzt müsste ich denen mal eine Mail schreiben, weil ich schon einige Punkte in dem Podcast anders sehe. Und ich glaube, was uns beide unterscheidet, vor allem dich, aber mich auch von den dreien, ist, wir fahren dieses Auto immer noch und wir sind es auch in der Vergangenheit gefahren. Und wir sind die anderen Autos, die sie auch ansprechen, also Fahrzeuge, die irgendwie aus ihrer Sicht vergleichbar sind, die kennen wir auch, die sind wir auch gefahren. Und für mich ist schon der Vergleich.
Wie bitte? Nicht alle. Aber
also ich alle, okay. Die sie dann nennen.
Auch den Aston Martin?
Okay, fair.
Okay, das wäre nämlich der eine, da habe ich
okay,
auch.
Okay, da habe ich die, da habe ich die Lücke. Aber ich sag mal, die verschiedenen Smart-Generationen sind wir beide gefahren. Ja. Ich schon beim DRK, ich fand das Auto furchtbar. Twingo sind wir gefahren. Mhm. Opel Adam sind wir gefahren. Lupo bin ich gefahren. Ich kenne die Autos, ich weiß auch, wie die sich anfühlen. Und ich weiß aber auch noch, was der entscheidende Vorteil aus meiner Sicht ist und wahrscheinlich auch aus deiner Sicht, warum der Toyota IQ ein so dermaßen unterschätztes City-Auto ist. Warum hast du dich damals für den Toyota IQ entschieden?
Ja, die Geschichte ist eigentlich ganz kurios. Ich kannte das Auto gar nicht. Also alles fing damit an, dass ich umzog. Also weil das ein Hamburger Podcast ist, dieser Future Classics, die kennen sich in der Gegend aus, deshalb werde ich auch jetzt mal lokal. Ich habe erst in Hamburg-Sasel gewohnt, einem bürgerlichen Stadtteil mit viel Einzelhausbebauung, ein paar wenige Mehrfamilienhäuser, und da bin ich mit meinem damaligen Golf 6 sehr glücklich gewesen, hatte keine Parkplatzprobleme. Dann bin ich umgezogen nach Hamburg-Eppendorf. Kleine Straßen, viele Autos, keine Garagen, keine Parkplätze, viel Altbau, das heißt, als die Häuser gebaut wurden, gab es noch Kutschen und keine Garagen. So, und plötzlich fühlte ich mich, als würde ich einen VW-Bus fahren. Das ging mir wirklich hart auf die Nerven. Ich habe so viel Zeit mit Parkplatzsuche verbracht, Nervenzusammenbrüche gehabt. Ich habe gesagt, ich muss mich verkleinern. Und zwischenzeitlich gab es dann Car2Go. Wurde eingeführt, minutengenaues Parken, Carsharing, und es gab halt diese Smarts. in meiner westlichen Dekadenz bin ich dann so weit gegangen, dass wenn ich einen Parkplatz für mein Auto, für meinen Golf hatte, bei mir in Hamburg-Eppendorf, dann habe ich den quasi nicht mehr bewegt, um, was ich, wenn ich dann zur Arbeit gefahren bin, dann habe ich mir einen Smart gemietet, weil ich mir dann keinen Kopf mehr machen musste, wohin damit. Und irgendwann dachte ich, how low can you go? Ich brauche einfach ein kleineres Auto. Und da ich schon zu dem Zeitpunkt, wir reden jetzt von 2013, da ich damals schon so weit war, Fernstrecken eigentlich nur noch mit der Bahn zu machen, weil es bequemer, entspannter, however ist. Also da ich mein Auto wirklich nur noch in einem Radius von maximal 100 Kilometern benutzt habe, dachte ich, scheiß auf den Komfort, den Golf hat, ich brauche ein kleines Auto. Dann hatte ich geguckt, damals alleinerziehend mit einem Kind, ist ein Smart wirklich die Lösung? Zu zweit, was ist, wenn ich mit dem Kind ins Schwimmbad will und eine Freundin mitnehmen? Dann brauche ich schon einen dritten Sitz. Also war Smart too small. Und dann kamst du ins Spiel, lieber Micha. Denn ich habe mit dir darüber geredet und beim Thema Auto, da fangen ja deine Augen immer an zu leuchten. Und dann hast du mit mir gebrainstormt. Und dann habe ich dir erzählt, dass ich in der Vergangenheit sehr gerne mal Citroën gefahren bin. Und ich dachte, vielleicht ist der C1 von Citroën die Lösung. Und dann kamst du und hast was gesagt?
Ja, dass es dieses Auto unter anderem auch in einer Variante von Toyota gibt. Der Toyota Aygo wird im Podcast auch erwähnt.
Genau, dann hast du gesagt, vergleich doch mal, vielleicht ist die Ausstattung ein bisschen anders, vielleicht ist der Preis auch ein bisschen günstiger. Auf jeden Fall, bevor du dich auf Citroën festlegst, schau mal so. Ich hatte einen Toyota-Händler relativ in der Nähe von mir, Hamburger kennen das Nedderfeld. Ich war dann im Nedderfeld bei Toyota, habe einen Probetermin ausgemacht. Also ich habe mir das Auto angeschaut und dachte, okay, das ist eine andere Liga, ne? Das ist, was ich selber als Mutti-Auto bezeichnet habe. Man fährt halt damit einkaufen. Es ist pragmatisch. Ich fand es nicht schön. Ich bin damit eine Runde gefahren, damals meine Tochter dabei, und dachte, ja, okay, es ist dicht. Ich kann damit um den Block fahren. Es ist halt ein Auto. Ich war schon kurz davor zu sagen, ich nehme den jetzt. Und als ich zurückgefahren bin auf den Toyota Parkplatz, parkte ich neben einem IQ und ich bin so ausgestiegen, Verkäufer wartete da schon auf mich und guckte mir so den IQ an und dann sage ich so, was ist denn das für ein Auto? Und dann gucke ich so auf den Preis, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall war der IQ gebraucht teurer als der Aygo neu. Das weiß ich noch und ich habe gesagt, ach, der ist ja teurer und so. Und dann sagt der Händler zu mir, Ja. Wer sich für den Aygo interessiert, der interessiert sich nicht für den IQ, weil das ist ja ein ganz anderes Auto. Ich dachte, ja, kann ich damit auch mal Probe fahren? Nee. Also er wollte mir den ausreden und ich bin echt wütend geworden. Und dann habe ich gesagt, so, ich will den jetzt Probe fahren, wenn ich schon hier bin. Ich suche ein ganz kleines Auto und irgendwie hat er mir auch besser gefallen, schon vom Design und so. Und er wirkte auch schon anders, er ist ja so bullig und so. Er war mega genervt, ist dann nochmal rein ins Büro, weil ich muss mal gucken, ob ich überhaupt jetzt noch andere Kennzeichen habe. Ich dachte, ja, dann gucken Sie. Und dann bin ich damit gefahren und ich dachte, what a different feeling. Also, weil der Aygo war einfach eine kleine Kiste, ne? Der war von innen noch nicht mal richtig verkleidet, hatte teilweise auch, wie es beim alten Fingo bei meiner Mutter war, nicht richtige Innenverkleidung und so. Und beim IQ hatte ich das Gefühl, ich sitze einfach in einem richtigen Auto. Es war gefühlt nicht weit weg von meinem Golf. Und dann, der Rest ist Geschichte, mehr oder weniger. Gut, der Händler war ein bisschen ranzig, ich habe mich dann entschieden, den in MacPom zu kaufen, aber andere Geschichte.
War ja auch günstiger.
Er war günstiger, tatsächlich. Wäre der nett zu mir gewesen, hätte ich den am liebsten direkt mit nach Hause genommen, den Wagen. Ich muss sagen, den Wagen, den ich Probe gefahren bin, das war der auch in dem Podcast besprochene 98 PS Diesel. Der ging halt schon ab, ne? Also du fährst halt damit, gibst Gas und das zieht das Ding. Ich habe mich jetzt dann für den Benziner entschieden, weil eben viel Stadtauto, man sagt ja, ne, wenn man nicht auf die 15 Kilometer kommt und ne, bevor er sich kaputt steht, der Diesel. Ich habe dann den 68 PS Fünfganggetriebe.
Genau, die kleinste Variante sozusagen, genau. Und trotzdem mehr als ausreichend.
Ja, super happy, ich fahre den ja immer noch.
Dein Argument und dein Gefühl beim Einsteigen ist genau das, was glaube ich jeder hat, der in das Auto einsteigt und dann auch damit fährt. Es fährt sich einfach wie ein richtiges Auto, ja. Und auch wie ein Auto mit einem etwas größeren Radstand. Denn wer schon mal das Vergnügen hatte, mit einem Smart, also gerade erste und zweite Generation auf der Autobahn zu fahren, auch es irgendwie eilig hat und in die Abgrenzung, ne, der ist ja irgendwie abgeregelt bei 130 oder 140, je nach Baureihe, der hat gemerkt, wie der Wagen anfängt zu dotzen durch den kurzen Radstand, weil er das einfach nicht gut verträgt, wenn er schneller ist. Und der Toyota IQ hat einerseits einen etwas längeren Radstand, irgendwie, ich glaube, 2 Meter knapp, und hat auch unterschiedlich breite Spuren. Ja, und dadurch wirkt er einfach nochmal erwachsener. Und er ist natürlich sehr wertig auch von der Verarbeitung.
Absolut.
Ja, also in dem Podcast wird da so drüber gegangen von wegen, ja, 5 Sterne hat ja jeder, aber 5 Sterne hat eben dieses Auto damals in der Zeit als Kleinstwagen mit ohne Knautschzone.
Und ich muss mal sagen, ne, ich als Nicht-Auto-Kennerin, bla, bla, bla. 5 Sterne NCAP, das sagt sogar mir was. Und für mich als Konsumentin war das auf jeden Fall, ach, das war auch übrigens ein Satz, den der Verkäufer mir sagte, als ich aus dem Aygo ausstieg und vor diesem IQ stand, weil er sagte, die Autos sind ja gar nicht miteinander vergleichbar. Und dann sagte ich, ja, wieso? Es sind 2 kleine Autos und es sind beides Toyotas, aber ich merkte schon unterschiedliche Preisklassen. Dann sagte er mir, und darauf wird in diesem Podcast gar nicht eingegangen, Zitat, das ist ja auch eine Hochsicherheitszelle. Der ist rundherum verstärkt, weil es wird ja auch diskutiert, ob man wirklich mit der, Zitat, was war das, Knatterbüchse oder sowas, war ich ein bisschen angefasst, überhaupt 170 auf der Autobahn fahren möchte. Und mir erklärte nämlich der Autoverkäufer, dass das Auto halt zusätzliche Sicherheitsverstrebungen rundherum hat. Ich will jetzt nicht mit falschen Termini um mich werfen, aber der Wagen wiegt halt fast 1 Tonne. Gefühlt kaum weniger als mein Golf, den ich vorher hatte, aber halb so groß. Es ist ein massives Auto, obwohl es so klein ist.
Er spricht aus meiner Sicht gar nicht so sehr für das Auto, weil es so schwer ist. Aber es ist nicht nur schwer, sondern das Gewicht hat halt einen Effekt. Mhm. Also tatsächlich, wenn ich mir was an dem Auto wünschen würde, dann, dass es einen Ticken weniger Gewicht hat. Aber sei es drum, es ist erstmal in seiner Zeit gesehen ein Top-Produkt, das viele, auch ich, kaum wahrgenommen haben. Ich weiß noch, was ich dir damals noch vorgeschlagen hatte, ne? Einen Opel Adam, der ist aber mit 3,7 Metern, also auch schönes Auto, wird auch im Podcast besprochen in einer anderen Episode, aber ist mit 3,7 Metern schon wieder zu lang. Mhm. Während der IQ als 2+2 oder 3+1 Sitze, wie auch immer man das einordnet, auf alle Fälle für 4 Passagiere zugelassen ist.
Wir sind auch schon mit 4 Erwachsenen übrigens damit gefahren.
Und einem Hund.
Ach, war der auch noch? Ach ja, oh Gott. Also wir sind mit 4 Erwachsenen mehrfach schon, zumindest innerhalb der Stadt.
Also nichts ist so schön, wie in der Schanze vor seinem Lieblingsrestaurant einzuparken, da auszusteigen und danach quasi mit vollem Magen, kugelrund in meinem Fall, dann wieder da einzusteigen. Ja, und dann hält man auch das aus, dass es ein bisschen beengter zugeht während der Fahrt.
Ja, vor allen Dingen.
Also Fakt ist, man konkurriert mit diesem Auto mit einem Smart 4-2 um einen Parkplatz. Egal, ob das ein Smart ist von den ganz alten, der 2,5 Meter lang ist, oder von denen danach, die 2,7 Meter lang sind. Der IQ hat knappe 3 Meter und damit konkurriert man auch. Und wenn man so, weiß nicht, wie deine Selbsteinschätzung da ist, aber ich glaube, du hast nicht mehr als 3,2 Meter Parklücke gebraucht, um dein 3-Meter-Auto irgendwo reinzurangieren. Und das ist natürlich schlichtweg genial.
Also der ist ja auch wahnsinnig wendig, muss ich sagen. Also immer wieder, wie ich gefühlt im Stand drehen konnte, also wie ich jetzt gehört habe, auch in dem Podcast, konnten das die späteren Smarts auch. Mein Referenzwert war ja immer, ich glaube, es war noch der 1er Smart oder nicht, die Car2Gos, die eingeführt wurden 2013 und 2012 haben die, glaube ich, damit angefangen. Also ich bin noch quasi den alten Smart gewöhnt und in dem…
Ich glaube, es waren schon die 2er, aber es ist am Ende des Tages egal, weil es macht kaum einen Unterschied.
Aber das Fahrgefühl… Konnte
das
ich schon
Fahrgefühl
vergleichen.
War aber in beiden Smarts, auch wenn ich nie einen Smart AMG gefahren bin, waren beides Knatterbüchsen, ne, um jetzt hier das Zitat aus dem Podcast aufzugreifen. Und es gibt nun mal zu unserem großen Leidwesen bis heute kein Auto, das das Konzept des IQ nochmal aufgenommen hat. Weil nämlich ein Kleinstwagen, wo 2 Leute bequem und zur Not aber auch 3 oder 4 Leute mitfahren können, das ist bis heute einmalig geblieben auf dieser Länge. Weil 3,5, 3,7, 4 Meter ist dann nicht mehr das, was relevant ist in der Stadt, um irgendwo eine Lücke noch zu finden.
Ja, und da muss ich ja auch mal, ich habe leider die Namen der Moderatoren oder der Hosts nicht im Kopf, aber das ist auch zweitrangig. Einer von denen hat halt gesagt, im Vergleich zum Smart könnte man nicht querparken mit dem IQ, und das möchte ich gerne zurückweisen. Also na klar geht das nicht überall, aber es gibt immer wieder legale Parkmöglichkeiten sozusagen, auch für mein Auto. Also wir wohnen mittlerweile nicht mehr in Eppendorf, aber es gibt Möglichkeiten, auch den IQ quer zu parken, und das hat mich auch schon ein paar Mal gerettet, wobei er ja relativ quadratisch ist, so viel macht es dann nicht mehr aus, aber ein bisschen schon, also gerade mit diesen großen Türen und so. Aber der Wagen hat mir wieder Lebenszeit zurückgegeben und eben den Vorteil dieses mindestens plus eins, 3 bis 4 Personen. Wir sind damit auch schon nach Dänemark gefahren, also wir können ja mal ein bisschen erzählen, wir haben ja mit diesem Wagen wirklich mehr als Citytouren gemacht.
Genau, also ich kann auch davon erzählen, dass man im Schnee treiben von der Nordsee kommt Richtung Hamburg rein, da super spurstabil auch bei winterlichen Verhältnissen unterwegs ist auf der Autobahn. Ich bin niemand, der langsam fährt. Und was natürlich auch super ist an dem Wagen, ist einfach die Qualität. Das wird aber auch absolut honoriert in dem Podcast. Ja. Ne? Also ich wünschte, all die Autos, die ich in der Zeit hatte, jetzt dienstlich oder privat, dass die so reparaturunaufwendig gewesen wären wie der IQ, der also eigentlich nichts will. Ja, die Fahrleistung ist nicht hoch, aber da ist toi 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 im Wesentlichen nichts dran.
Genau, also ich nenne es mein Schweizer Taschenmesser, aber ich habe es auch nicht oft gebraucht, muss man sagen. Also wir sind jetzt bei ungefähr 50.000 Kilometer Fahrleistung, was bei einem 11-jährigen Auto echt nicht viel ist. Also es gab Zeiten, da bin ich viel mehr Auto gefahren, keine Frage. Aber tatsächlich der einzige Invest bisher war in eine neue Batterie, weil klar, irgendwann steht die sich dann auch ein bisschen kaputt. Ansonsten bin ich sehr glücklich mit diesem Fahrzeug.
Man kann mit dem Auto auch richtig viel transportieren.
Ja.
Haben wir auch schon gemacht?
Ja, ich habe auch wirklich Männer hinter mir am Supermarktparkplatz mit offenen Mündern und Augen gehabt, die abgewartet haben, ob ich meinen großen Einkaufswagen da reinkriege. Also gerade so Weihnachten oder sowas, ne?
Du hast doch schon einen Weihnachtsbaum auch transportiert darin, zusammen mit deiner Mutter. Also du, deine Mutter und der Weihnachtsbaum.
Also es ist wirklich ein Raumwunder, aber da, ich liebe ja auch Steilhecke, Hex, whatever, weil da hast du keinen Raumverlust. Und einfach, man muss ja sagen, also zu zweit kann man super bequem, wenn man hinten dann die Rücksitzbank umklappt, hat man einen größeren Kofferraum als beim Smart. Da kannst du 2 große Koffer hinten reinmachen.
Definitiv, ist gar keine Frage.
We love this car, und ich bin traurig, dass der eingestellt wurde. Und wenn ich eben das Thema Nachfrage höre, er wurde halt nicht so nachgefragt. Ich muss sagen, ich habe bewusst nie Werbung für diesen Wagen gesehen. Und wenn dann eine Analogie zum Twingo gezogen wird, muss ich ja mal sagen, Twingo war immer omnipräsent in der Werbung, schon seit jeher.
Also vor allem die erste Generation, die ja die legendäre Generation ist und auf die die 3 in dem Podcast auch anspielen, aus verschiedenen Gründen.
Also ich glaube, das ist ein Marketing-Fail.
Ich glaube, es sind mehrere Punkte. Werbung ist das eine. Dann sicherlich auch der Preis. Es ist halt kein günstiges Produkt. Also wie wird er positioniert? Weil er war ja auch im Vergleich mit dem Aygo beispielsweise deutlich teurer. Mhm. Aber er hat natürlich schon seine Fans, und der Connoisseur, würde ich jetzt mal sagen, der halt einen Kleinstwagen will, mit dem er in einer Stadt wie Hamburg überall einen Parkplatz findet, der hat eben normalerweise ein Smart 4.2. Da sind ja auch viele sauer, dass der jetzt erstmal eingestellt worden ist. Oder einen Toyota IQ. Wobei ich sagen würde, die wahren Kenner haben den IQ. Vielleicht in einer noch schöneren Ausstattung, als wir den haben. Ne? Da würde schon nach oben geht da noch einiges. Und natürlich ist die Aston Martin-Variante dann die absolute Spitze. Ne? Das wäre so das Träumchen. Da kann man dann sicherlich drüber diskutieren, über die Preise, die auch heute noch aufgerufen werden. Ich hatte neulich mal geguckt. Spaßeshalber ist für mich zumindest finanziell nach wie vor nicht realistisch. Aber dieses Konzept, das finde ich auch ein bisschen frech, das in dem Podcast so zu tun, als hätte jetzt hier Toyota den Smart kopiert. Also wenn da ein Auto kopiert worden ist, was ich so kenne aus Studien, dann ist es der Opel Max, eine Studie von 1995, die nicht gebaut worden ist, aber die viele Merkmale, die der IQ auch erfüllt, schon hat. Ein Fokus auf Sicherheit durch ausgeklügelte Bauweise. Wie hat es dein Händler damals ausgedrückt? Sicherheitszelle oder wie? Ne?
Ja, Hochsicherheitszelle.
Hochsicherheitszelle. Mhm. Dann damals auch schon die Idee, in dieser Studie bis zu 4 Personen mitnehmen zu können, wenn auch ein bisschen anders umgesetzt. Aber das Grundkonzept ist erstmal das gleiche, diese Kubusform, aber länger eben als beim Smart und auch etwas breiter. Mit einem Dreizylindermotor, wie dein Motor auch ist. Alles Dinge, die vor 30 Jahren wohlgemerkt wirklich mega innovativ waren, dann als dein Auto rausgekommen ist, deutlich später immer noch innovativ waren aus meiner Sicht. Und heute, wenn alle über Elektro reden, redet leider niemand darüber, so ein Fahrzeug irgendwie anzubieten.
Also das hätte ich mir ja immer gewünscht. Tatsächlich haben wir ja auch schon in der Vergangenheit darüber geredet, wenn der IQ einfach in die Zukunft gebracht würde mit einem Elektromotor. Das wäre der perfekte Citywagen als E-Auto.
Finde ich auch, dass es der perfekte Citywagen wäre. Ich bin jetzt kein Mega-Fan von E-Autos, Drehmoment hin oder her. Ich würde eine Lanze gerne noch brechen für den IQ im Kontext Design. Ich finde, das Design ist gelungen, das wirkt auch immer noch modern. Mhm. Viele Leute fragen dich auch nach wie vor, oh, was ist denn das für ein Auto? Das kenne ich gar nicht. Ist der neu?
Gar nicht lange her. Vor wenigen Wochen wurde ich in einem Parkhaus angesprochen von einer älteren Dame. Es war ganz süß, ich habe gerade Einkäufe hinten reingeladen. Und dann sagt sie, Entschuldigung, was ist denn das für ein Auto? Das ist ja so schön klein. Und dann wollte sie sich das aufschreiben. Also sie schien ernsthaft interessiert. Ich war ganz überrascht und habe ihr auch gesagt, der wird nicht mehr gebaut, aber vielleicht kriegen sie den noch gebraucht. Und sie sagt, das wäre jetzt genau was für mich von der Größe und so. Und sie kam auf den Smart zu sprechen und sagte, ich finde den besser als den Smart. Einfach so vom Vorbeilaufen. Also sie hat sich gar nicht näher mit dem Wagen beschäftigt. Ne? Es war so ein einminütiges Gespräch, aber sie war sehr angetan.
Um es abzuschließen, ich bin froh, dass du dich damals für den IQ entschieden hast.
Ich auch.
Wenn ich in Hamburg unterwegs bin, in der Kurzstrecke, fahre ich am liebsten mit dem IQ. Ganz klar, egal was für ein anderes Auto ich gerade sonst so zur Verfügung habe. Und ich wünsche mir, dass er uns noch lange begleitet.
Ja, auch wenn er weiß es.
Aber wahrscheinlich war das einfach die kostenlose Grundfarbe, so wie heute alle Autos grau sind.
Aber ich habe ja den einzigen sozusagen weißen mit einem schwarzen Dach, weil der Händler, von dem ich den gekauft habe, hat das Dach foliert. Schwarz. Und die hatten mich noch gefragt, ob sie das runtermachen sollen, wenn ich den Wagen dann abhole. Und dann habe ich gesagt, nö, lassen sie doch. Und damit fällt er halt auch auf. Also wir hatten ja auch schon das Phänomen gehabt bei uns in der Straße, dass wir zwei weiße IQs hatten und ich stand vor dem falschen, bis ich gemerkt habe, irgendwas ist anders. Ach Mensch, das Dach ist weiß. Und dann habe ich meinen gesucht.
Ja.
Ja, I love it. Mein kleines Autobaby.
Und ich bin der festen Überzeugung, dass der in der Podcast-Folge genannte Sammler, der gleich drei Toyota IQ sein eigen nennt, auf alle Fälle aufs richtige Pferd setzt. Oh. Und ich glaube auch, dass das ein Auto ist, was noch in 10, 20 Jahren richtig Spaß machen wird.
Das sehe ich genauso. Ich hoffe auch, dass mein Toyota noch lange, lange fährt, wie so ein Käfer früher.
Ich traue es ihm zu und wünsche mir dasselbe. Danke fürs Zuhören. Heute mal nichts mit Politik oder Zeitgeschehen, sondern einfach ein Nerd-Thema. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt uns
feedback@resonanz-replik.de. Folgt uns gerne bei Instagram. Folgt uns beim Podcast-Player eures Vertrauens. Und wir freuen uns über Resonanz.
Und Replik.
So ist es.